Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wein, ich begrüße wieder einmal meinen Serie-Experten René Steinhuber.
Ciao a tutti.
Und unseren heutigen Special Guest Paul Leifeld, unseren Admin. Hallo Paul.
Hallo.
Ja, liebe Tifosi, wir haben uns heute mal gedacht, wir holen den Paul mal live mit rein in den Podcast, da er, ja, ich meine, per Audiodatei warst du ja eh schon öfters mal bei uns, Paul, ne?
Ja, genau.
Genau, war locker auch schon so 5-6 Mal und ja, wir haben uns gedacht, wir befördern dich mal live hier rein und du darfst unseren Podcast heute mit deiner Expertise bereichern und ja, dann würde ich sagen, ihr zwei, dann hoffe ich, dass wir eine lustige Runde zu dritt heute haben. Oder besser gesagt,
Dreier.
Genau, einen wunderbaren Dreier, einen flotten Dreier. Oder man könnte auch sagen, so ein kleines bisschen Therapie, ja, so Selbsthilfegruppe, da Paul ja Napoli-Supporter ist und René und ich ja aus dem Milan-Lager kommen und daher würde ich sagen, fangen wir an mit unserer Therapie am heutigen Tag. Aber vorher stelle ich noch die Uhrzeit. Nicht, dass wir da die komplett aus den Augen verlieren, das wollen wir ja nicht. Und ja, dann fangen wir an mit Therapiesitzung 1. Und zwar gab es ja am Wochenende das Derby della Madonnina zwischen Milan und Inter. Und ja, das Spiel ist ziemlich eindeutig mit 3-0 für die Nerazzurri ausgegangen. René, wie hast du das Spiel gesehen?
ja, um zum Spiel zu kommen, habe ich eine kurze Anekdote. Für die Tifosi, Sascha und ich klären immer ab, ja, wann ist wer online, um den Podcast zu starten. Und da geht es immer hin und her. Ja, ich bin gerade, ich kann, nein, ich kann noch nicht, nein, jetzt gehe ich doch noch, mache ich das noch, machen wir noch ein Brot, ne, der dritte, keine Ahnung, meditiert wieder und so geht das eigentlich so eine halbe Stunde hin und her, bis irgendwer mal online ist. Und auf jeden Fall mit zu dritt wird es noch schwieriger mit Paul, da hat man jetzt auch ein bisschen Troubles. Das haben wir es geschafft, 3 Stunden später sind jetzt alle online, also alles ist gut, wir können drehen. Aber um es konkret zu machen, ich habe noch geschrieben, nee, Sascha, ich kann noch nicht, bin noch am AC. Ja? Und meinte eigentlich das WC. Aber in dem Sinne hat es eigentlich ganz gut gepasst und das packt das Derby eigentlich ganz gut so in einen bildlichen Vergleich. Also das war es jetzt dann auch eigentlich schon mit der Analyse.
Ein Synonym, AC WC, für ja. WC, das Synonym, ja. Herrlich.
Ja, ganz, ins Klo packen, ja, die Leistung.
Ja, da musste ich mich eigentlich größtenteils auf jeden Fall anschließen, aber um nicht ganz so streng und hart zu sein, also was man wirklich in Klo packen kann, ist, sind glaube ich definitiv die ersten 15 Minuten oder ja, vielleicht sogar länger, wo Milan ja völlig von der Rolle war und Inter ja ziemlich früh in Führung gegangen ist. Aber so gegen Ende der ersten Halbzeit hatte man schon das Gefühl, dass Milan jetzt wieder besser ins Spiel kommt, ja auch eine sehr gute Chance hatte durch Theo. Und nach der Halbzeit, ja, hat Pioli anscheinend in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden und dann kamen sie aus der Kabine wie die Feuerwehr, haben da eine Torchance nach der anderen abgerissen. Ich glaube 3 Stück am Start gab, 2-mal Ibra, 1-mal Tonali und dann war ja, San Handanovic, der heilige Handanovic da, der alle 3 Dinger gehalten hat. Wahnsinn. Und du hast selbst in Ibras Gesicht gesehen, der hat so konsterniert geguckt, so nach der zweiten Parade von Handanovic, hast du richtig gesehen, dass selbst bei ihm irgendwie so Kapitulation im Gesicht zu erkennen war, ja? Da war nicht mehr dieser Biss, den du vorher gesehen hast.
Den Panther-Modus, den hatte ja Handanovic eigentlich regelmäßig gebucht. Heuer bisschen weniger ansonsten, aber zum entscheidenden Derby hat er ihn wieder ausgepackt. Also das war phänomenal, oberstes Alter. Regal, Mega-Weltklasse, was Handanovic da abgerissen hat.
Ja. Und ich glaube halt einfach, was Milan richtig gefickt hat, war, dass du am Drücker bist, du machst das Spiel, du hast die Kontrolle. Du hast eine 100%ige nach der anderen, die alle drei dann gehalten werden und dann fick dich Inter zurück. Genau in diesem Moment machen die dann eiskalt das 2-0. Und ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, kennt dieses Gefühl, wenn du eigentlich am Drücker bist und dann kommt der Gegner einmal vors Tor und macht das nächste Ding und steht 2-0.
Todesstoß.
Todesstoß, genau. Und da hast du dann auch gemerkt, so die müden Beine noch von der Euroleague, dass einfach der Saft weg war, die Motivation war weg. Und ja, Paul, wie hast du es gesehen, dieses Spiel?
Nee, ich hatte bei Inter auch immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass egal was passiert, die waren sich sicher, wenn Milan trifft, kommen wir zurück. Hm. Aber Milan muss erstmal treffen. So, das war irgendwie so ein bisschen ein Auftritt von, ihr werdet es nicht gerne hören, aber von einem Champion irgendwie. Also ja, auch der Matchplan dann 15 Minuten, die ersten 15 Minuten Pressing voll drauf, Tor gehabt und dann sich erstmal zurückziehen, lass die anderen mal kommen. Und dann spielt Milan in den Strafraum, ach, da stehen ja noch drei Verteidiger und der Torwart. So, das war schon stark.
Ja, also der Matchplan von Conte war wirklich gut. Also du hast halt gemerkt, die beiden Stürmer, ne, Lukaku und Martinez, haben halt die beiden Sechser zugestellt. Die haben die Passwege zugestellt, also Mittelfeldpressing war perfekt. Und Tonali ist gar nicht ins Spiel gekommen. 0,0, der wurde komplett rausgeholt. Und ja, an Kessié ist alles hängen geblieben. Und da hat Bennacer wirklich so krass gefehlt. Und ich fand auch im Vorgespräch, ich habe schon mit René so ein bisschen philosophiert darüber. Und René hat da schon eine berechtigte Kritik gebracht mit dem Vercoachen, ne, von Pioli.
Ja.
Ja. Da kannst du gerne noch mal näher drauf eingehen.
Ja, ich wollte noch vorher ein bisschen ausholen zum Matchplan und zu dem, dass es jetzt da daran lag, die Sechser zugestellt zu bekommen und so. Denn es war im Großen und Ganzen, wenn man sich jetzt die Heatmaps ansieht vor dem Spiel, ist ja das eigentlich das komplette Gegenteil von dem Ergebnis des eigentlichen Spiels. Ja? Mhm. Der einzige Heatmap bei Inter ist ein roter Balken und das ist im eigenen 16er. wenn man jetzt bei Milan die Heatmap sieht, bezieht sich das auf die Offensive bzw. die gegnerische Hälfte. Mhm. Das heißt, das würde das Ganze nicht unterstreichen. Milan war rein statistisch gesehen, und jetzt überwerfen wir die Statistiken komplett, warum das in diesem Spiel überhaupt keine Relevanz gefunden hat. Ja. Viele Fans oder auch Experten halten sich oft nur auf so quantitativen Spielstatistiken auf. Ja. Mhm. Würden wir diese jetzt hermen, hätte Milan 3-0 gewonnen. Ja, diese Spielstatistiken, die werden wir jetzt ein bisschen erörtern. Wenn wir jetzt mal die reine Ballbesitzstatistik ansehen, hatte Milan 60% Ballbesitz, Inter 40%. Was in diesen allerdings sehr interessant ist, ist, dass Milan einen Großteil der Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt hat, fast zwei Drittel.
Ja.
Und Inter hingegen ihre deutlich wenigeren Pässe, aber auch nur in der eigenen Hälfte. Mhm. Warum hat Inter 3-0 gewonnen? Weil sie die offensiven Umschaltsituationen mit absoluter Weltklasse ausgespielt haben. Mhm. Ja, Inter ist nach dem 1-0 kompakt gestanden. Viele Mannschaften haben dann das Konzept, oder es gibt Mannschaften, die verlagern sich auch darauf, gut zu stehen und Umschaltsituationen auszunutzen. Lazio hat das im Vorjahr perfektioniert gehabt. Ja. Und Inter in diesem Spiel, das war absolute Mega-Weltklasse. Besser kannst du das nicht spielen. Mhm. Also Inter hat es auch gegen andere Top-Mannschaften dieser Saison immer wieder mal gezeigt. Sie haben jetzt nicht die spielerisch kreativsten Leute. Conte weiß aber mit seinem Kader das Perfekte umzusetzen, und in dem Fall ist es schnelles Umschaltspiel nach vorne, gutes Konterspiel. Und da haben sie das einfach perfekt gemacht. Wenn man jetzt schaut, was hat Inter ausgezeichnet? Ja? Es war eine klare Spielidee, defensiv wie offensiv, auch wenn Milan jetzt 3-4 gute Chancen hat, das kannst du halt auch nicht immer verteidigen. Ja? Da waren dann halt der überragende Handanovic auch noch da. Dann hatten sie eine Menge individueller Klasse, also ohne die geht es natürlich dann auch nicht. Sie waren zielstrebig, sie waren effektiv und natürlich hatten sie auch ein bisschen Glück. Aber Inter hat im Prinzip alles richtig gemacht. Und wenn man jetzt Milan im Gegensatz hernimmt, Milan war zwar bissig, das ist jetzt die zweite Statistik, die normalerweise aber für ein Spiel schon eine gewisse Relevanz hat, im Gegensatz zum Ballbesitz. Denn viele Mannschaften gewinnen auch ohne Ballbesitz sehr viele Spiele. Das beweist auch immer wieder in der Champions League, da gibt es viele Statistiken dazu, dass du oft sogar eher die Mannschaft gewinnt mit weniger.
Ja.
Aber was eine interessante Statistik war, und das ist ein bisschen überraschend, dass Milan die deutlich höhere Anzahl von gewonnenen Zweikämpfen hatte. Mhm. Und zwar 56 gegen 37. Das ist schon überraschend, denn das ist normalerweise ein Indikator, die aggressivere, die Mannschaft, die spritziger ist, gewinnt dann oft auch Spiele. Mhm. War in dem Fall auch nicht notwendig, denn Inter ist einfach kompakt gestanden und hat die richtigen Zweikämpfe gewonnen. Nicht eine quantitative Anzahl von Zweikämpfen, sondern die qualitativ hochwertigen. Und das war im Endeffekt ausschlaggebend. Conte hat das richtige System für den richtigen Gegner. Pioli wollte sein Spielkonzept durchziehen. Mhm. Und es hat aber nicht auf das Spielsystem von Inter Mailand gepasst. Mhm. Du müsstest Inter Mailand kommen lassen, ihnen das Spiel ein bisschen sie locken. Und das hat meiner Meinung nach auch Pioli in der Hinsicht falsch gemacht. Ja, er hatte sein Spiel durchziehen wollen, das hat gegen Inter nicht funktioniert und somit hat auch Inter verdient gewonnen.
Ja, absolut. Also der Matchplan von Conte war auf jeden Fall klug. Was ich auch auffällig fand, zwei Gegentore sind über die rechte Außenbahn gefallen. Ne? Lukaku hat Romagnoli schön rausgezogen aus der Mitte, hat ganz außen an der Seitenlinie gestanden. Und dann kam der lange Ball einmal von Barella und ich glaube, das andere Mal war von Hakimi, das 1-0. Da kam der lange Ball von Hakimi und da müssen wir auch gleich nochmal auf Romagnoli anspielen. Da will ich auch nochmal eure Meinungen zu hören. Da darf der Paul gleich mal seinen Senf dazugeben. Ich glaube das schon, dass das einstudiert war, weil Milan ja so ist, wenn sie angreifen, dann stehen wir ziemlich hoch. Wir sind ja teilweise mit 5-6 Leuten vorne in der Offensive und hinten sichern wir nur im Zentrum ab. So, jetzt zieht der Lukaku auf außen und kriegt die Bälle auch auf außen, hat da genügend Platz, seine Geschwindigkeit auszuspielen, wie man das beim 1-0 wunderbar sehen konnte. Mhm. Und ich denke schon, dass das einstudiert war. Und bei Pioli muss man auch sagen, um ihn ein bisschen zu schützen, in der Hinrunde ist sein Matchplan aufgegangen, da haben wir ihn noch gelobt, weißt du noch, wo wir gesagt haben, das war mutig von ihm, auf der Seite, ja, ja, wo Hakimi steht, Leao aufzustellen, auf Offensive zu gehen. Das war mutig von ihm, aber man muss sagen, Inter war diesmal in der Abwehr komplett. Da ist kein D'Ambrosi rumgerannt oder wie ist der andere?
Kolarov.
Genau. Und zum anderen muss man sagen, ein Conte kann sich natürlich auch besser auf dich einstellen, wenn du immer dasselbe machst.
Ne? Und wenn er eine Woche Zeit hat.
Richtig, ja. Das kommt noch dabei. Doppelbelastung war auch nicht dabei, das hast du gut ergänzt. Und dementsprechend hätte Pioli ihn vielleicht auch etwas überraschen können, weil man hat es Inter auch einfach gemacht, muss man sagen. Und jetzt kommt die Kritik, da kannst du gerne mal was dazu sagen, Paul. Wenn du extrem hoch stehst, was Milan ja macht, da muss man sich doch auch so ein bisschen hinterfragen auf allerhöchstem Niveau, ob man mit zwei Innenverteidigern verteidigen soll, die nicht die schnellsten sind.
Ja, das habe ich mir auch quasi direkt aufgeschrieben mit Tomori als Alternative.
Richtig, ne?
Den ich dann eher genommen hätte, wenn du wirklich hoch stehst. Ich meine, es war ja auch nicht nur, dass die hoch stehen und vielleicht die Mitte zumachen, sondern die wurden ja auch immer wieder rausgezogen. Haben sich, wie du gerade beschrieben hast, auf die Außen locken lassen. Dann ist das für Lukaku und Martinez einfach irgendwie ein leichtes Spiel und der sah dann, also Romagnoli sah dann schon extrem blöd aus in der ersten Hälfte vor allem.
Ja. Und dann kommt auch noch hinzu, wo man Romagnoli auch so ein bisschen Schutz nehmen muss. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Vielleicht fällt das einer von euch beiden ein. Irgendein sehr bekannter ehemaliger italienischer Profi, ich bin mir nicht sicher, ob das Vieri war. Kann auch sein, dass jemand anderes war. Korrigiert mich, wenn ihr besser wisst. Irgendjemand hat gesagt, du kannst einen Lukaku nur aus dem Spiel nehmen, indem du nicht hautnah an ihm dran klebst. Du musst ein bisschen Abstand zu ihm halten, damit er nicht weiß, wo du in seinem Rücken bist und er ist dann dadurch erstmal irritiert. So, deswegen glaube ich auch, dass Romagnoli ein bisschen Abstand gehalten hat zu ihm. Aber das Stellungsspiel war trotzdem extrem scheiße und es ist trotzdem ein Skandal.
Ja. Der Tipp war sicher von einem ehemaligen Inter-Spieler. Dann hat sich dann Romagnoli gleich zu Herz genommen, aber das hat funktioniert.
Ja, Vieri war doch bei Inter, oder? Der hat doch bei Inter gespielt.
Ja, das war ein Fake-Tipp, war das, ja.
Nee, das ich glaube,
du musst Leute Du müsstest Leute in der Innenverteidigung haben, die gut antizipieren, die es gar nicht dazu kommen lassen, dass überhaupt Lukaku sich den Ball schön annehmen kann und sich dann umdrehen. Dann hast du einfach, und selbst wenn es dazu kommt, dann musst du halt eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben, ja, um mit ihm da mithalten zu können. Und das hat Tomori auch in der Coppa bewiesen gehabt.
Sehr
und er ist mit Abstand der schnellste Innenverteidiger. Okay, Kalulu wäre jetzt auch ein schneller Mann, aber jetzt der kann halt vor der Robustheit nicht mithalten. Mhm. Und so war es für Lukaku ein leichtes Spiel. Also es, man kann es jetzt nett ausdrücken, für Romagnoli im Großen und Ganzen war es ein Volldesaster. Also, Roman, die Erwartungshaltung von den Fans an Romagnoli, jetzt um einen bildlichen Vergleich ein bisschen zu bringen, auch so das letzte Jahr oder so die letzten anderthalb Jahre und nicht nur auf das Spiel, ist ein bisschen so wie die Erwartungshaltung der Serienfreak-Fans, wie es damals war, als es zur letzten Staffel von Game of Thrones kam. Ja, da war die Erwartungshaltung auch megamäßig groß, ja, die geilste Serie aller Zeiten. Also, jetzt muss was Großes kommen, da muss noch einer draufgesetzt werden. Und das, was danach gekommen ist, war ungefähr die Leistung von Romagnoli gegen Inter Mailand. Ja. Volldesaster.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch ganz, ganz schlimm fand, bei dem 3-0 von Lukaku, wie er ihm genau den Raum anbietet, dass er sich den Ball noch schön, noch schön auf den starken Fuß legen kann, anstatt ihm genau die andere Richtung anzubieten. Ne? Damit tust du ihm natürlich einen mega Gefallen. Und man muss sich halt fragen, wenn Milan die höchsten Ansprüche hat, ob ein Romagnoli dem Ganzen noch entspricht, weil er ist nicht der Kopfballstärkste. Und es kann trotz alledem nicht sein, dass dir ein Stürmer mit Ball so krass wegrennt, Alter. Das darf auf allerhöchstem Niveau nicht passieren. Das ist okay, wenn du irgendwo im Mittelfeld spielst oder ein Euroleague-Team bist. Aber so langsam, glaube ich, ist die Zeit von Romagnoli, zumindest auch in diesem System, wo wir so hoch verteidigen. Ich weiß nicht, ob er da noch der richtige Spielertyp für ist. Und wie René es eben auch schon gesagt hat, oder du auch, Paul, ich glaube auch, dass Tomori, er hat es ja auch in der Coppa schon bewiesen, da vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre, ne?
Ich glaube, ein Spieler wie Romagnoli, der kann durchaus beim Champions League Aspiranten im Kader stehen, aber nicht in der Startelf. Das ist halt der Unterschied. Ja. Jede Mannschaft hat einen guten, einen soliden Backup. Ja, und Romagnoli ist auf jeden Fall, wenn er ein Backup ist, ein solider Mann. Wir reden hier über hohe Ansprüche, es ist wirklich über hohes Niveau. Und dafür reicht es halt gegen die ganz großen Stürmer nicht. Das haben Lautaro Martinez und Lukaku beeindruckend bewiesen. Es ist jetzt nicht ein einmaliger Ausreißer,
Romagnoli. Sonst ist es De Vrij. De Vrij hat es auch schon bewiesen gegen Romagnoli im Derby. Zweimal.
Ja, genau. Sein Lieblingsgegenspieler eigentlich. Richtig. Verkackt er gegen die anderen Innenverteidiger. Ja. Aber es waren auch schon gegen andere starke Gegner, wo es eigentlich immer wieder Romagnoli war, der nicht unbedingt gut ausgesehen hat. Ja, man muss es so hart ansprechen. Und ein Spieler, der eine Gehaltserhöhung will, eine fette, der die Kapitänsbinde tragen darf, von dem erwartet man halt auch was anderes. Mhm. Auch wenn natürlich die Leistung von Inter überragend war. Ja, und auch die Einzelspieler, die individuelle Klasse, absolut überragend war. Ja. Aber man muss halt einfach sagen, wenn jemand scheiße war, dann war es und Romagnoli war an dem Spieltag einfach richtig schlecht.
Ja, um das auch zu komplettieren, Inter war wirklich sehr stark, Lukaku ist wirklich ein Monster. Lautaro Martinez war Bombe gewesen. Barella hat auch wieder so aufopferungsvoll gekämpft. Perisic fand ich auch stark.
Ja.
Der Junge hat gut betrieben.
Überraschung ein bisschen.
Ja. Aber wir haben es auch einfach gemacht, weil Milan bietet dem Gegner eh die Außen an. Haben wir eben schon erörtert. Und deswegen hatte Perisic immer genügend Raum, um auch ordentlich Tempo aufzunehmen und mit Tempo auf die Abwehr drauf zu dribbeln. Das ist schwer zu verteidigen für Calabria und Co. Muss man dabei sagen. Und deswegen, der Matchplan von Conte war einfach ausgereifter und das Trainerduell hat Conte da ja auch gewonnen gegen Pioli, ganz klar. Ja. Und da muss man einfach auch respektvoll den Hut ziehen und sagen, ja, Inter war einfach besser, abschlussstärker und ausgereifter im System.
Ja, absolut, eben wie ich zuerst erwähnt habe, zielstrebiger, einfach effektiver. Genau. Und man muss halt auch sagen, was Conte hoch anzurechnen ist für einen Trainer, der vor Monaten noch von fast jedem Interfan verjagt worden wäre. Man muss jetzt mal sagen, wie man vergisst es, in welcher schweren Situation sich eigentlich der Verein aktuell befindet. Ja. Das haben jetzt auch nochmal Pepe Bergomi und Ivan Cordoba heute in einem Interview hervorgehoben. Mhm. Inter befindet sich in einer Phase, wo der Verein verkauft wird, zu einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit intensive Gespräche finden statt. Das verunsichert diverse Berater von Spielern, die Spieler selbst. Darum murrt es normalerweise in so einem Verein. Und Conte schafft es eigentlich jetzt, in der schwersten Zeit, ein jetzt erst recht Gefühl zu entwickeln und schafft es im Negativen das Positive rauszufiltern. Und das erwähnen die beiden auch, dass es gerade jetzt die mentale Stärke von Conte ist, die er seinen Spielern vermittelt und das gerade seine individuelle Klasse als Trainer auch ist und das ihn heraushebt. Und da möchte ich auch auf jeden Fall für Conte die Lanze brechen in so einer schweren Phase. Wir hatten es auch mal bei Spalletti, als das Ding mit Icardi war, war für mich damals auch überragend von Spalletti gelöst. In dieser schweren Zeit hat er da seinen Mann gestanden, hat Inter auf Spur gebracht und hat sie in die Champions League geführt. Und Inter jetzt gerade auch wieder in einer sehr schweren, ganzheitlich betrachteten Phase. Es ist einfach kein Spaß, wenn wieder ein neuer Besitzer kommt. Aber Conte zielstrebig. Und natürlich muss man eben, wie man es auch schon gesagt hat, natürlich war es ein Vorteil, wenn Milan am Donnerstag am Abend, keine Ahnung, sind die mitten in der Nacht heimgeflogen von Serbien und kommen dann am Freitag an und Sonntagmittag ist schon, das ist schon klar, aber jetzt Conte hat es top vorbereitet, spitze gemacht und in dieser schweren Phase wirklich absolute Top-Leistung von Conte auch trainermäßig.
Ja, absolut.
Ja, und ich jetzt auch eigentlich sagen, dass
sag du, Paul.
Eriksen angekommen ist bei Inter? Also ist er jetzt...
Übertreibt man nicht,
Nein, ganz ehrlich.
Ist jetzt besser integriert?
Und ja, doch schon.
Also kommt. Das Tor gegen Juve könnte so ein kleiner Dosenöffner gewesen sein. Ich weiß, ihr beide wisst wahrscheinlich auch, dass ich so ein bisschen Eriksen-Liebhaber bin.
Nee, aber das ist schon so. Also ich meine, es zeigt ja auch einen riesen Vertrauensbeweis, wenn du im wichtigsten Spiel der Liga Eriksen von Anfang an aufstellt. Er war jetzt nicht so herausragend gegen Milan, hat solide gespielt, sage ich mal. Aber ich fand den Ansatz interessant, dass er ihn auch als Regisseur ausprobiert hat. Und ich fand auch, dass es gar nicht schlecht gemacht hat als Regisseur in den letzten Spielen, wo er für Brozovic gespielt hat. Und ja, kann sein, dass das, dass er sich immer mehr reinspielt in diese Rolle. Und er war ja auch auf jeden Fall beteiligt am 2-0, glaube ich. Ja, da war er direkt beteiligt.
Ja.
Und das war einfach ein saukluger Pass. Das sind spielentscheidende Pässe, die Conte auf jeden Fall von ihm sehen will. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn er ihm weiterhin Vertrauen schenkt und Eriksen mindestens solide bis stark spielt, dass er sich da festspielen kann. Weil Vidal ist jetzt auch kein Endgegner. Der hat schon genügend Fehler gemacht diese Saison und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da
festspielt. Ja, und Vidal war auch mal ein bisschen frech, oder? Hat sich der nicht mal beschwert über eine Auswechslung und so? Also ich glaube, da muss er auch ein bisschen aufpassen, da ist er immer wieder mal angeschlagen. Vidal ist jetzt nicht der härteste Gegner. Ich glaube, Eriksen muss sich unter Anführungszeichen glücklich schätzen, dass Sensi ein Vollpatient geworden ist. Also Sensi ist ja wieder verletzt.
Wahnsinn.
Also ganz ehrlich, mir tut der Spieler so leid. Also ich bin schon riesen Sensi-Fan.
Ja. Vor allem war der am Anfang
hat
so der stark.
Die letzten, jetzt ohne Witz, die letzten 2 Jahre hatte der mehr als 10 Spiele gemacht. Also oder zumindest gute. Er war ab und an mal im Kader und jetzt schon wieder verletzt. Also
Wahnsinn,
mir kommt die Story mit Sensi so ein bisschen vor. Ab und an hört man das von so Spielern, die dann mit 27 oder so die Karriere beenden. Also ich weiß nicht, was der Typ hat. Also ich glaube, es weiß keiner genau, weil sonst hätten sie es wahrscheinlich schon behoben. Es muss irgendwas Chronisches sein. Und da hat er natürlich Glück, wenn man jetzt Sensi in Topform gesehen hat, war das schon eine andere Liga. Also das hat, das sieht aus wie eine andere Sportart. Jetzt natürlich ist Eriksen solide, aber für mich war er trotzdem der Schwächste von den dreien. Brozovic ist trotzdem der Mann, der die Bälle verteilt, der das Spiel an sich zieht und Barella ist überragend. Aber es war eine solide Leistung trotzdem von Eriksen, das kann man schon sagen. Aber für mich ist solide nicht ausreichend, wenn ich der zweite Topverdiener der Liga bin. Also da reicht für mich solide nicht, ne? Wenn ich doppelt so viel verdiene wie Barella und Brozovic.
Das stimmt, ja. Wenn du das im Verhältnis siehst, da hat er recht, definitiv. Ja. An seinem Gehalt gemessen muss er noch zulegen, das stimmt schon.
Dann ist diese, der Leistung von Romagnoli auch solide.
Ja. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Wolltest du was sagen,
aber Paul? Naja, ich meinte nur gemessen an seinen vorherigen Leistungen, aber René hat doch schon recht. Also das gemessen an seinem Gehalt, ja, aber vorher von quasi nicht existent jetzt zu schon mal gute, solide Spiele abgeliefert ist, finde ich schon mal ein erster guter Schritt.
Ja, Ja, das stimmt schon. Ein guter Schritt ist es auch. Da muss man jetzt einfach die Zukunft abwarten, wie konstant er ist. Aber Jungs,
wir müssen unbedingt Pause machen.
Genau, Pause. Ewig drüber. Richtig, genau. Wir gehen jetzt kurz in die Pause, liebe Tifosi, und dann hört ihr uns wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Ich wollte es mal anders betonen, um da ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Und
großartig.
Ja, gell? So, und wir wollen jetzt für euch auf unsere Top 11 des Spieltages eingehen, denn wir haben es ja so gemacht in dem Ablauf, dass wir die beiden Top-Spiele erstmal analysieren und für euch sagen, wer es aus diesen Spielen in die Top 11 gekackt hat, genau. Und dann gehen wir komplett zur Top 11 rüber und machen das so ein bisschen spielerisch mit den anderen Teams und spielen, wie die ausgegangen sind. Also, ihr zwei, erzählt mal, wer hat es bei euch aus dem Derby della Madonnina in die Top 11 geschafft?
Romagnoli. Herr Paul darf starten, vielleicht haben wir die gleichen.
Ja.
Ich habe noch vier, glaube ich. Ja. Aha.
Ja, ich habe auf jeden Fall Handanovic im Tor.
Ja.
Der hat sich bei mir vor Skorupski gesetzt, der mir auch gut gefallen hat.
Ja.
Dann habe ich ein bisschen gemogelt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nämlich Perisic in der Viererkette links.
Oh, okay, ja.
Und vorne Lukaku in meiner Dreierreihe.
Okay, das heißt, du hast drei.
Ja. Genau.
Okay. Ich habe ebenfalls natürlich Handanovic im Tor, überragend für mich.
Ja.
Da, ich habe ein 3-4-3, ja, und Perisic im Vierer-Mittelfeld auf links. Mhm. Und dann habe ich allerdings vorne Lautaro Martinez und Lukaku mit reingenommen. Alle beiden haben es da von mir reingeschafft. Ja. Von mir dann überraschenderweise niemand. Ja, also tut mir jetzt auch leid, ja, aber es geht sich nicht aus. Ja. Ja. Vier Leute von hinten auf jeden Fall.
Also bei mir muss ich sagen, ich habe ja das Spiel gesehen und ich habe mir auch die Verteidiger angeschaut, damit die Inter-Fans auch verstehen, warum es kein Verteidiger reingeschafft hat. Die haben, wie René es ja schon angedeutet hat, auch nicht so viele Zweikämpfe gewonnen. Also die Zweikampfstatistik war nicht berauschend von allen dreien. Sie haben es im Kollektiv gut gelöst, aber daher hat es jetzt auch kein Verteidiger vom Inter bei mir reingeschafft. Ich habe genauso wie René Handanovic und wie Paul Handanovic, dann Perisic habe ich auch in meinem 3-4-3-System Perisic über links kommen. Und ich habe mich im Sturm nicht für Lautaro Martinez entschieden, sondern für jemand anderes, auf den ich gleich zu sprechen komme. Lukaku hat es natürlich geschafft. Und ich
alles klar.
Ich habe einfach nur Lautaro Martinez auch nicht reingeholt, weil es einfach zu interlastig dann geworden wäre. Und ich auch ein bisschen gedacht habe, da sind andere Stürmer, die es auch verdient haben. Ja.
Alles klar. Ihr beide 3, ich 4.
Alles klar. Gut. Paul, jetzt tun wir ein bisschen in deiner Runde rumstochern. Und zwar kommen wir jetzt so Atalanta gegen den SSC Neapel. Zur Halbzeit stand es noch 0-0. Ja, ich habe das noch so am Live-Ticker ein bisschen mitverfolgt. Und das zweite Mal, als ich geschaut habe, stand es dann plötzlich 4-2. 6 Tore in der zweiten Halbzeit gefallen. Du darfst unseren Tifosi gerne mal erzählen, was da los war.
Also zunächst, es gibt zwei positive Dinge. Also das 0-0 war noch positiv und dass es nur 4-2 ausgegangen ist. Oh. Weil dadurch ist man...
Ja, okay. Ich wäre schon vielversprechend. Also.
Ja, ja.
Dadurch ist man nämlich im direkten Vergleich noch vor Atalanta, weil man 4-1 gewonnen hat in der Hinrunde. Und bei Punktgleichheit ist man noch davor.
Stimmt, das, der hat der Osimhen. Das könnte
noch wichtig sein.
Ja, du hast recht. Der Osimhen hat die auseinandergeholt damals in dem Hinspiel, hat den ja keiner in den Griff bekommen, stimmt, ja.
Ja, und generell haben wir das gesehen, was Neapel-Fans sich nicht erhofft hatten, wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, ganz klar, das war nämlich ein Auftritt vom mutlos Neapel, nenne ich es, und auf kompletter Linie war das, mutlos.
Mhm.
Also vorne war Osimhen alleine, war quasi auf sich alleine gestellt, hin und wieder war Politano mal noch in der Nähe, um dann mitzuspielen. Aber wenn dann Osimhen den Ball hat, ist auch sinnbildlich, dass dann Fabian Ruiz langgeschickt wird gegen Romero oder Palomino war das, glaube ich. Und ja, da kommt er nicht viel bei rum.
Ja. Ja, das glaube ich. Also, ja, erzähl weiter.
Also, das war irgendwie auch wieder so ein Gattuso-Spiel wie letzte Rückrunde und wie es sich jetzt immer mehr andeutet, dass das Team einfach nach vorne zu wenig Ideen hat, außer dem Ball irgendwie vielleicht auf Außen mit Giovanni Di Lorenzo und Mario Rui, die hinterlaufen und dann eine Flanke reinzuschlagen. Mhm. Und sonst kommt da halt einfach nicht viel. Mhm. Kann jetzt auch an den Verletzten, oder liegt mit Sicherheit auch an den Verletzten. Mertens hinter Osimhen wird da bestimmt auch viel, viel weiterhelfen, ja, dass er dann noch jemand hat zum Spielen direkt in der Nähe. Mhm.
Ja, hört das mal ein bisschen genauer, Paul, für die, die Neapel vielleicht nicht so genau verfolgen. Ich glaube, ich hatte gelesen, gegen Granada in der Euroleague hatte Gattuso nur 13 Leute aus der ersten Elf im Kader oder so?
Ja, genau. Ich glaube sogar fast 12, 13 irgendwie sowas.
Und dann, vielleicht geht er mal, wer da alles so auch regelmäßig fehlt, weil das macht natürlich schon einen großen Unterschied aus, wenn da so ein großer Teil des gesamten Kaders dir wegfällt. Auch wenn ich gesehen habe, weil ich hab das gelesen, und hat man dann Neapel sogar ein bisschen angesehen und hat man gedacht, Alter, die Elf ist aber krank stark. Also wenn du jetzt nur die Einzelspieler liest, dann habe ich gedacht, puh, also die erste Elf ist schon nicht. Dann habe ich die Ersatzbank gesehen, dann habe ich gesehen, okay, er kann sogar noch zweimal einwechseln, das geht auch noch. Ja. Und dahinter, das waren, weiß ich, so 15-jährige Kinder oder so.
Ja, aber zu den 15-jährigen Kindern kann ich nachher auch was zu sagen. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von Gattuso, um ehrlich zu sein. Aber erstmal zu den Ausfällen. Also es fehlt Mertens, der jetzt aber auch schon wiederkommen soll die Woche.
Okay.
Ob der dann direkt spielt, wissen wir nicht. So wie Gattuso mit seinen Spielern umgeht, kann ich mir vorstellen, dass der gegen Granada 90 Minuten spielt. Muss man ehrlicherweise so sagen, weil er sagt, Osimhen ist nicht fit, spielt aber dann zweimal 90 Minuten hintereinander. Also und dann, ne, das, was dann am Ende noch passiert, ist dann noch tragisch bei Osimhen, dass er da so gestürzt ist. Und das ist auch für mich ein Zeichen von Übermüdung. Oder halt kein Selbstvertrauen in den Körper zum Abrollen, dass er da
die Schulter nicht
traut. Ja, Gehirnerschütterung. Ist er schon wieder aus dem Krankenhaus?
Der soll sogar bewusstlos gewesen sein, ne?
Der war auch bewusstlos, ja. Mhm. Also, und Insigne ist zwar auf dem Platz, ist jetzt aber auch nicht bei 100%, das sieht man auch deutlich. Mhm. Genauso fehlt uns jetzt der beste Offensivspieler diese Saison mit Lozano. Mhm. Dann Demme fehlt, Manolas fehlt, Hüsey fehlt, Ospina.
Wow.
Irgendwen habe ich bestimmt noch vergessen, aber das ist schon fast, du kannst fast eine Elf aufstellen mit Spielern, die fehlen, und du kannst am menschlichen Körper kannst du auch eigentlich verdeutlichen, wo wer eine Verletzung hat. Da gibt es auch so ein cooles Bild auf Instagram.
Okay, krass. Also ich, um nochmal darauf zurückzukommen mit eurer Spielweise, ich meine, im Hinspiel hat das sehr gut geklappt, ihr habt ja immer lange Bälle auf Osimhen geschlagen, der hat die dann gesichert und hat die dann abgelegt und so habt ihr die 4-1 abgezogen. Ne? Das war natürlich sehr erfolgsversprechend, aber ja, hat jetzt nicht geklappt und Gattuso hat halt keine große Spielidee und ist von der einzelnen Individualität abhängig. Und wenn bei euch so viele Leute gefehlt haben, wundert es mich nicht, dass das nicht geklappt hat. Aber es ist halt schon krass, dass ihr, ich meine, dass es bis zur Halbzeit 0-0 stand und ihr dann 4 Buden auf einmal bekommt. Was ich sehr bezeichnend auch fand, war so die Körpersprache von Bakayoko, als er, ich weiß nicht, ob er das dritte Gegentor oder das vierte Gegentor verschuldet hat und Slow Motion zurückjoggt und das, obwohl du Gattuso dein Trainer ist, Slow Motion zurückjoggst und dann das Tor kriegst und denkst, ja, okay. Also fand ich schon mutig von ihm auf jeden Fall.
Aber das ist kein Einzelfall bei Bakayoko. Da gibt's viele solche Szenen. Und gerade auch, wenn er dann einen Fehlpass spielt oder sich einfach überlaufen lässt, geht er nicht unbedingt hinterher.
Krass.
Und Wahnsinn. Bakayoko ist für mich eh irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich so recht mit dem anfangen soll, weil statistisch gesehen ist er jetzt nicht schlecht. Der hat sogar relativ gute Statistiken, zum Beispiel, wenn der unter Druck steht, macht er relativ oder fällt er gute Entscheidungen. Spielt häufiger den Ball zwar zurück, aber immerhin, verliert nicht den Ball, aber immer wenn ich ihn spielen sehe, denke ich mir, ja, irgendwie langsam, hat zwar einen sehr, sehr starken, robusten Körper, aber weiß ihn nicht einzusetzen, hat gefühlt keine Fußballschuhe an, sondern so Holzschuhe, weil er den Ball immer irgendwie zu feste passt, den nicht an Mann bekommt.
Ja.
Und ja,
ich weiß es nicht. Das ist eine Kopfsache bei Bakayoko. Wir kennen Bakayoko ja von Milan-Zeiten. Ja. Das war ja zu Beginn auch ein Volldesaster.
Kreisklasse,
ja, ja. Ja, war wirklich Wahnsinn, was der da gespielt hat, wie wenn sein Zwillingsbruder da gewesen wäre. Ja. Und was der Kopf alles ausmacht. Und wenn Wahnsinn, Bakayoko mit 100% bei der Sache ist, wenn er für die Sache bereit ist zu sterben, dann kann er der beste Mittelfeldspieler der Liga sein.
Ja.
Und ich habe aber meine Bedenken, vor allem gegenüber Gattuso und die Kombination mit Bakayoko schon vor der Saison mehrmals geäußert.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob die große Liebe zwischen Gattuso und Bakayoko noch entfachen wird. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch, dass er jetzt noch explodiert. Also ich weiß nicht, da ist mir irgendwie zu wenig. Ja, da sehe ich irgendwie kein Feuer in ihm aktuell. Also das ist, das war sinnbildlich. Und es stimmt auch, ich sehe teilweise wirklich von Bakayoko, auch wenn ihr das spielt, vielleicht nicht über 90 Minuten sehen, dann checke ich die Statistiken, schaue mal alles durch, weil es mir trotzdem denke, das gibt's ja nicht. Der hat ordentliche Statistiken und bekommt dann auf Footmob eine Viererbewertung. Das hast du normal, wenn du zwei Eigentore schießt und eine rote Karte bekommst. Also ich weiß nicht, was der da teilweise dann auch noch anstellt. Also das, das ist ja auch statistisch mit Lustlosigkeit unterstreicht sich das dann teilweise auch. Schade natürlich. Schade natürlich. Was man natürlich auch, so, wenn jetzt Neapel schwach war, muss er doch sagen, Bergamo hat sich extrem gesteigert in den letzten Wochen. Das sind nicht mehr das Kanonenfutter, wie es zu Beginn der Saison waren, sondern die können auch wieder ordentlich marschieren und wenn sie Lust haben, dann sind sie auch brandgefährlich, wenn man jetzt Muriel rausnehmen will mit seiner individuellen Klasse. Es war natürlich auch schwer teilweise zu verteidigen und dann, wenn Bergamo ins Rollen kommt, ist es natürlich unangenehm und dann fressen sie dich halt auch auf.
Ja. Ja, das war eine gute Einzelaktion, als er über außen das Tor von Zapata im 1 gegen 1 vorbereitet hat. Ich denke, das
war und auch so sein Tor, was er erzielt hat, in spitzen Winkel war.
Ja, das war auch geil.
Weltklasse.
Ja. Ja, Paul, was denkst du, wie fest sitzt Gattuso noch im Sattel bei euch? Weil vor dem Spiel gegen Juve hieß es ja, wenn ihr das Spiel verliert, ist er weg vom Fenster. Jetzt hat er gegen Juve gewonnen und dann folgt so eine Partie. Ich weiß nur, also es gab ja bei euch ein Interviewverbot für die Spieler und den Trainer. Und weiß ich nicht, ob das schon so ein schlechtes Omen ist.
Ja, also in 2 Tagen dürfte das aber wieder aufgehoben sein, weil die dann wegen dem Spiel gegen Granada vor die Presse müssen.
Mhm.
Also dann wird das alles einprasseln. Aber ich sehe Gattuso auf jeden Fall nicht nächste Saison Neapel trainieren. Ob der wirklich entlassen wird diese Saison, wird wahrscheinlich noch davon abhängen, wie sehr da man noch weiter abstürzt. Also ich sehe da halt wirklich große Defizite, wenn ich mir angucke, dass Zapata und Muriel wirklich weit außen stehen und Mario Rui wirklich das gesamte Spiel Zapata deckt. Und das sieht man ja auch im ersten Tor. Mhm. Wie soll Mario Rui das Kopfballduell gewinnen?
Das stimmt.
Wird der einfach nicht gewinnen. Und das hat Gattuso unter anderem nicht umgestellt. Dann finde ich, mutlos ist auch das, was ich von Gattusos Coaching so sehe. Er schreit zwar immer über 180%. Das kann auch zu viel sein. Dann die Auswechslung. Du bringst in der 79. oder in der 77. Minute, wenn es 3-2 für Atalanta steht, Ghoulam und Koulibaly, während du halt die 15-Jährigen, wo ich jetzt Joffi und D'Agostino rausnehme, D'Agostino hat in der Primavera in 6 Spielen 3 Tore geschossen. Also der hat schon ein bisschen Selbstvertrauen. Und ich meine, die 13 Minuten, was hast du zu verlieren? Du kannst nur Beine schonen, vielleicht noch für den späteren Saisonverlauf.
Ja.
Die dann vielleicht noch gegen Granada, wenn man noch irgendwie weiterkommen will, wichtig werden können. Und Joffi ist bestimmt auch kein Blinder. Da sagt man sich auch, dass Cagliari den damals wollte, als man um Barella gebuhlt hat. Die wollten Joffi und 40 Millionen haben. Also den Spielern kannst du auch mal eine Chance geben, finde ich. Und generell ist das Man-Management, wenn ich es jetzt so formulieren will, von Gattuso wirklich teilweise echt oder grausig, kann man schon sagen. Und da zahlt man jetzt die große Rechnung für. Wenn Rahmani im Sommer für 14 Millionen Euro verpflichtet wurde, so, der hat dieses Jahr am 10.01. sein erstes Spiel gemacht gegen Udine. Und vorher wurde er nie eingesetzt.
Krass.
Ja, aber gegen Juve, glaube ich, war das ein richtig gutes Spiel, glaube ich.
Ja. Und wie soll der in die Mannschaft reinfinden? Wie soll der Selbstvertrauen aufbauen, wenn er immer nur zuguckt? Dann bring den noch mal in der Champions, in der Europa League, Champions League ganz weit entfernt. In der Europa League gegen Rijeka. Di Lorenzo spielt immer. Ich denke, das wird auch ein Grund sein, dass Di Lorenzo so schwach ist. Dass er einfach überspielt ist. Man bringt eher Hüsey links, als dass dann Di Lorenzo da entlastet wird, weil Goulam anscheinend nicht gut genug ist.
Ja, das ist berechtigt. Ja. Definitiv.
Und das beim Offensivspiel wollen wir dann gar nicht anfangen. Wenn das ist auch irgendwie, ich sehe Elmas nicht als Flügelspieler, das ist für mich aber ein deutlicher Kritikpunkt an der Kaderstruktur. Da hätte man im Sommer niemals Younes, der spielt jetzt sowieso super, also dabei
ja. Fand
ich doppelt in den Arsch, dass der gegangen ist.
Alter, was aber, der bei Frankfurt gerade abzieht, das ist krass.
Der Adi Hütter hat gesagt gestern im Interview, er hatte niemals in seinem Leben einen stärkeren Spieler als Younes.
Ja, habe ich auch gelesen, ja. Ich bin ja auch Frankfurt-Fan in der Bundesliga, also mich freut es, dass wir den jetzt haben, aber das ist schon krass. Also als Neapel-Fan würde ich mir da schon einen Arsch beißen, definitiv.
Aber du hast Younes und Unas verliehen und dann bist du in die Saison gegangen mit Flügelspielern, mit Flügelspielern Politano, Insigne und Lozano. Und dahinter stellst du dann jemanden wie Elmas und Zielinski auf den Flügel, die für mich die Position einfach nicht gut spielen können. Die haben die haben andere Stärken. Ja. Die sind anderswo auf dem Platz wichtiger. Und auch einen Mertens, den brauchst du im Sturm eher. Und da hat man sich dann zu Tode gespart auch irgendwie.
Ja, die beiden, die kommen aus dem Zentrum stärker. Ich sehe Elmas auch eher im Zentrum. Und der ist auch zu einer Zeit zu Neapel gekommen, als der Ancelotti noch Trainer war.
Ja.
Und ja, das ist natürlich immer so eine Sache, wie der Trainer dich interpretiert.
Ja. Und er interpretiert ihn ein bisschen so wie Hakan Calhanoglu am Flügel. Das hat auch nicht zu 100% gepasst.
Ja.
Elmas sehe ich auch eher im Zentrum. Zielinski hat am Flügel sowieso nichts verloren. Obwohl mir Politano, also da wäre ein bisschen das Positive rauszustreichen, also die Vorbereitung zu dem Tor. Ja. Ich glaube, wer hat es dann gemacht? Ich glaube, Zielinski oder was?
Zielinski, also,
war absolute Weltklasse. Also dieser Chipball da hinein über. Na klar, muss Atalanta auch ein bisschen besser stehen, aber das war schon sehr, sehr fein gemacht von Politano. Er hat immer wieder so Magic Moments, war sicher einer der positiven Dinge oder diese Szene vor allem. Das war sehr, sehr stark gelöst.
Ich bin mal gespannt und hoffe, dass Atalanta diesen Spirit mit in die Champions League holt gegen Real Madrid.
Ja. Ja, wichtig.
Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie sich in der Liga verkaufen, weil wir wissen, dass Gasperini ordentlich Stoff gibt in seinem Spielsystem. Und er hat auch gesagt, dass sie gegen Real nicht defensiver spielen werden, um sich auszuruhen. Voll Stoff voraus. Ich bin mir sicher, dass sie dafür in der Liga wahrscheinlich dann wieder puffern lassen, wenn die jetzt in der Champions League Vollgas geben.
Ah, das haben sie ja schon öfter bewiesen. Vielleicht ein bisschen Champions League Ausblick, weil natürlich viele da Atalanta die Daumen drücken, wer bei Real Madrid aller fehlt. Sicher auch interessant. Also da Benzema fällt aus, Sergio Ramos, Eden Hazard, Carvalho, Marcelo, Rodrigo, Valverde, Militao. Und Odrio, bla bla, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Also ich kenne mich bei Real nicht so gut aus, aber es sind auf jeden Fall 8 Stammspieler. Also das alles ist schon.
Drin,
sollte für Bergamo in Topform tatsächlich möglich sein, Real Madrid rauszuknallen, das wäre natürlich der Oberburner.
Stellt euch das mal vor, Alter.
Für die Serie A wäre das mal ein Feiertag. Also das wäre schon richtig geil.
Ja, absolut. Gut, Jungs, 15 Minuten sind schon wieder rum.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, kommen wir zur Top 11. Paul, Paul, René, ihr beide, wer hat's bei euch beiden aus diesem Spiel in eure Top 11 geschafft?
Überraschenderweise niemand von der Apple. Ähnlich über Milan. So, wen hatte ich denn hier? Ich habe tatsächlich zwei Leute, ja. Und zwar habe ich für die Innenverteidigung Christian Romero. Ja, der ein schönes Tor erzielt hat. Und vor allem seine Statistiken waren einfach überragend. Er hat 12 Wiedereroberungen, ist ein richtig kranker Wert. Ja. Und 9 abgefangene Bälle hat sich da für mich Christian Romero und hat auch 2/3 seiner Zweikämpfe gewonnen, hat sich für mich da reingespielt. Und im Sturm kann ich auf Magic Muriel nicht verzichten.
Magic Muriel, Baby! Mann.
Der effektivste Joker der Liga, ja, überragende Tor- und Einsatzquote, die er da hat, vorzuweisen hat, und Muriel hat da seine ganze Klasse gezeigt in diesen 2 Szenen und absolut verdient drinnen. Habt da 2 Leute von Atalanta Bergamo.
Paul, bevor du jetzt was sagst, mache ich schnell meine, weil ich bin ganz schnell fertig. Ich hab's genauso wie René. Du darfst jetzt.
Boah, da haben wir das Triple voll.
Echt? Ich auch. Ja, ach ich krass, auch genau dieselben zwei. Auch.
Muriel. Ja.
Geil.
Okay, und bei Muriel fand ich es noch krass. Der hat 6 Torschussvorlagen gehabt, dieses Spiel.
Ja, genau.
Die Statistik habe ich noch gesehen.
Wow. Ja, das ist geil. Also ich habe mich auch für Romero entschieden, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich weiß, Osimhen war nicht so 100% fit, muss man dabei sagen. Aber der Romero zeigt diese Saison einfach, dass er es mit den stärksten Stürmer der Liga aufnehmen kann. Hat Zlatan ausgeschaltet, ja. Jetzt Osimhen ausgeschaltet. Ja. Der Typ ist on fire, Alter. Und es, ja, er muss rein. Alles klar, gut, sind wir da schon mal durch. Dann gehen wir in die Werbung. Und, liebe Tifosi, dann kommen wir zur richtigen Top 11. Wo auch die anderen Spiele für euch mit analysiert werden, spielerisch. Und ja, dann haben wir noch Patreon-Fragen, haben wir auch noch am Start, ne? Mhm. Ja, haben wir auch noch. Alles klar. Liebe Tifosi, bis gleich bei Calcio Serie Neu, der Serie A Talk auf Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da sind wir bei Calcio Serie Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir machen nun weiter mit unserer Top 11. Liebe Tifosi, und zwar hatten wir ja schon einige Spieler für euch parat gehabt und offenbart. Ja, zum einen hatten wir in der Torhüterfrage ja schon Handanovic. Mhm. Und deswegen können wir die Position abschließen. In der Abwehr hatten wir schon Christian Romero von Atalanta Bergamo. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den anderen Positionen. Paul, du kannst gerne anfangen. Wer hat es bei dir noch in die Abwehr geschafft?
Ja, einmal Bremer von Torino und Federico Barba.
Federico
von Benevento.
Alles klar.
Barba gleicht dann bei mir auch das Perisic aus, habe ich mir gedacht.
Was nochmal?
Barba gleicht dann bei mir Perisic aus. Also Perisic ist ja bei mir links. Also. In der Viererkette.
Okay, alles klar.
Deswegen.
Ja. René, wer hat es bei dir reingeschafft?
Francesco Acerbi und Pezzella.
Oh, Alter, du hast ja alles gleich wie ich. Unglaublich.
Echt?
Ja, ich habe auch Acerbi und Pezzella, ey. Krass. Unglaublich. Ja, Acerbi war halt ein Monster, ne? Fels in der Brandung bei dem Sieg von Lazio. 1-0 haben sie gegen Sampdoria Genua gewonnen. Und ja, der hat ja fast alle Zweikämpfe gewonnen. 12 Torverhinderungen, 7 Balleroberungen. War schon richtig krass. Und Pezzella beim 3-0-Sieg Florenz über Spezia, wo ich überrascht war, dass die das Spiel gewonnen haben, war Pezzella der zweikampfstärkste Mann auf dem Platz. Ja. 9 Zweikämpfe gewonnen, 17 Torchancen verhindert. Nahezu alle seine Luftduelle gewonnen. Fand ich richtig krass. Wer ich auch noch gut fand, die sitzen bei mir auf der Bank. Ich weiß nicht, ob ihr auch eine Bank habt. Ich habe noch Fazio von der Roma, fand ich
spannend. Ja, habe ich auch auf der Bank.
Unglaublich. Fazio hatte ich auf der Bank. Ich fand auch von Bologna den Sumaoro, wird der ausgesprochen.
Sumaoro, ja, steht bei mir auch. Ja, habe ich auch.
Ja, den habe ich noch drin, weil, Alter, Bologna ist ja wirklich sau anfällig hinten. Die haben sogar eine Unterzahl. Dann noch 1-1 gegen Sassuolo gespielt und der war halt auch sehr, sehr, sehr wichtig. Dann habe ich noch Zappacosta in der erweiterten Auswahl.
Oh, sehr fürchterlich, jetzt hörst du aber auf. So.
Durch?
Okay, dann nehme ich weg, was Sascha noch alles hat. Sascha hat auch noch überlegt, Bremer reinzuholen von Torino. Nee. Und überrascht war Sascha vor allem auch, dass, obwohl Cagliari verloren hat, das erste Mal in seinem Leben Rugani positive Zweikampfwerte hatte.
Ja, ist so! Bei Bremer lagst du falsch, aber Rugani hast du recht. Rugani hast du wirklich recht. Ich war überrascht. Aber ich habe auch Diego Godin noch im erweiterten Kreis. Der war nämlich auch nicht schlecht, obwohl sie verloren haben.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus, Paul? Hast du auch noch eine Bank oder einfach die 3 und dann Punkt?
Nee, ich hab mir die quasi direkt, als ich die Spiele geschaut habe, habe ich mir die rausgeschrieben gehabt. Da habe ich vorne kann ich euch quasi, meine Bank besteht quasi nur aus Offensivspielern, weil ich da eine Position hatte, wo ich mir nicht sicher war.
Alles klar. Ja, in der Abwehr war es eigentlich schon ziemlich klares Spiel.
Nee.
Gut, dann haben wir das schon mal abgeschlossen und dann kommen wir zum Mittelfeld. Und wer hat eben angefangen? Paul oder René?
Paul hat angefangen.
Das ja, fang du jetzt,
weil sonst du nimmst wieder alles vorweg, was ich habe.
Ja, ja,
also ich habe eine Viererkette, habe ich schon gesagt, links Perisic, dann habe ich im Mittelfeld Sergej Milinkovic-Savic, selbstverständlich, ja. Sascha natürlich auch, also falls ihr kein Problem. Also, na, also Savic war Wahnsinn, also seine Zweikampfwerte waren krank, also hat von 14-11 gewonnen, dann hat er war der meistgefaulteste Spieler, er spielt die meisten Torchancen und schloss die meisten Pässe ab, also willst du da noch sagen. Ja. Und wen ich noch reingeholt habe, und es könnte sein, dass die da Sascha nicht hat, ich hätte ihn auch fast vergessen und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass der Spieler, der es jetzt bei Sascha nicht reingeschafft hat, ja, das sage ich gleich, hat es aber in die Top 11 von Europa geschafft von dem Spieltag.
What?
Das wird euch jetzt schockieren, dass Sascha Castrovilli vergessen hat. Ja. Oh. Aber,
ey, wie gut der mich kennt. Oder? Wie gut der mich kennt.
Ja, ich kenne ihn verdammt gut. Der Castrovilli ist nämlich erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und hat dann aber als Game Changer das Spiel an sich gerissen und hat ein Tor, ein Assist gemacht und war der absolute Mega-Joker des Spieltags. Mhm. Und hat ja, bei DAZN hat es nur zwei Spieler aus der Serie A in die Top 11 Europas geschafft.
Ja.
Und das war Castrovilli, den hast du nicht reingeholt, und Lautaro Martinez, und den hast du auch nicht reingeholt.
Bei Lautaro Martinez habe ich es aber begründet, warum der es nicht reingeschafft hat.
Ne? Okay, dann habe ich auf rechts, habe ich den, was du auf der Bank hast, ein Zappacosta, kommt bei mir wieder rechts. Das heißt, ja. Auf der Bank Milan Badel und Locatelli. Ja. Sascha auch, also falls ihr...
Nee, Locatelli habe ich nicht, aber Milan Badel habe ich, ja.
Okay.
So. Okay. Aber, wie wir sehen, so ganz übereinstimmend war es nicht. Ich habe nämlich auch jemanden, also um es kurz zu machen, Perisic habe ich auch, SMS habe ich auch, aber ich spiele auch wie du, Vierer Mittelfeld. Mhm. Dann habe ich zum einen Maxim Lopez... drin? Ja, schon mal ganz anderes hier, ja. Ne, der war extrem passstark, 95% Passquote, hat 4 Chancen eingeleitet und weitere 4 tödliche Pässe gespielt, 75% seiner Zweikämpfe gewonnen und dazu auch noch 6 Balleroberungen. Der war phänomenal bei Sassuolo und ich freue mich auf jeden Fall auch für den, ich habe mich auch Sympathien für ihn. Aber er hat sich nur wegen Sympathien reingeschafft. Er war auch so sehr stark und deswegen habe ich ihn zum einen drin und ich habe noch Rodrigo de Paul mit reingeholt. Der kommt
über rechts, oder wie?
Ja, genau. Der kommt über rechts. De Paul habe ich reingeholt. Schöner Assist auf Okaka. Hat 5 tödliche Bälle gespielt, war extrem dribbelstark, ordentlich mit 2 Kämpfen aufgerieben und war bei Udinese unentschieden. 2-2 gegen Parma. Auch einer der Protagonisten bei den Zebretten. So, Paul.
Schau mal, und ich habe das Beste von euch beiden, habe ich mir rausgepickt.
Ach,
jetzt kommt's. Ich habe natürlich auch Sergej Milinkovic-Savic.
Ja.
Klar, Herz, irgendwie gefühlt Herz, Dirigent und Kämpfer bei Lazio, alles in allem.
Ja.
Castrovilli, der an allen 3 Toren beteiligt war, weil er das dritte durch sein Anlaufen im Pressing und die Balleroberung auch noch da mit Aktien drin hat.
Ja, absolut, das muss eigentlich, Castrovilli, ja, ganz klar. Sascha, wen hattest du noch? Also, egal. Ne?
Und ich habe noch den Paul. Auch.
Jawohl.
Jawohl. So, der Paul braucht den Paul, ist ja der klar.
Paul braucht den Paul. Ja, natürlich, natürlich.
Wer bei mir da noch im erweiterten Kreis war Ivan Ilic.
Ja, habe ich auch, ja. Ja, Tor gemacht, alle Dribblings gewonnen und Monster gegen den Ball. Dann Badel habe ich auch noch auf der Bank und Antonin Barak, den habe ich auch noch.
Ja, Barak war auch, ja, da waren die Statistiken, aber die waren richtig schlecht, obwohl er im Spiel geil ausgesehen hat.
Ja, habe ich auch gedacht, die Statistik
war nicht so broschen. Barak gefällt mir ohnehin richtig gut, ist ein geiler Kicker, also den mag ich schon ewig und hat es auch da wieder unter Beweis gestellt, also was der für gute Bälle spielen kann und kommt auch schön im Dribbling an den Gegnern vorbei.
Ja.
Kurzer Hinweis an Paul, deinen Kopf nicht bewegen, deine Kopfhörer quietschen wieder.
Schön den Kopf stillhalten.
Ganz stillhalten, Paul, wie beim Zahnarzt. Bleib
ruhig. Hast du eine Halskrause vielleicht zu Hause, die du anziehen kannst?
Wir schrauben dich fest und mit Schraubstock beim nächsten Mal.
Okay? Genau. Der arme Paul, was der hier mitmachen muss. Ja. Aber Barak, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ey, wenn du mal bedenkst, bevor der sich so schwer verletzt hat, da war der bei den ganzen Top-Clubs in Italien, war der im Gespräch. Ja, das weiß ich noch. Ne? Mhm. Also gefällt mir auch die Entwicklung, die da gerade kommt. Gut, dann schließen wir das Mittelfeld ab und wir galoppieren direkt weiter zur Offensive. Und ja, eben hat René angefangen, davor jetzt Paul, dann mach ich jetzt, genau, fange ich diesmal an. Wie schon eben offenbart, Lukaku, klar, ist drin. Dann habe ich Muriel, ja, haben wir auch schon erörtert. Und mein dritter Stürmer ist tatsächlich der junge 21-jährige Vlahovic, der ein Tor plus Vorlage beim beeindruckenden 3-0-Erfolg von Florenz über Spezia getroffen hat. Und was ich auch krass finde, dafür, dass der erst 21 ist, hat er in 22 Spielen schon 10 Torbeteiligungen. Das ist eigentlich echt eine gute Quote, Alter, ne?
Ja, das ist eine gute Quote. Er ist heuer ist mir extrem oft aufgefallen als Chancentor. Das, was der teilweise Dinger liegen hat lassen, das war. Aber ich liebe eigentlich den Vlahovic als Spielertyp. Ja. Also ich habe auch sehr große Hoffnungen, dass der eine große Karriere machen kann, aber da muss er ein bisschen konstanter werden, obwohl die Statistik an sich ja geht schon eigentlich.
Ja. Ja, gut, aber guck mal. Du hast ja am Anfang, selbst der Zlatan, ne? Der war ja früher auch nicht so abschlussstark. Und ich weiß noch, wo der zu Juve gewechselt ist, hat, glaube ich, der Capello damals zu dem gesagt, du trainierst jetzt jeden Tag deinen Abschluss, damit du besser wirst in deiner Torausbeute. Und dann kannst du sowas noch ändern. Und ich finde, der Vlahovic hat ein interessantes Spielerprofil, weil der auch so lang gewachsen ist, aber auch verdammt schnell ist und einen ordentlichen Abschluss hat. Also er hat einen richtig dicken Saftschuss.
Und ich finde ihn technisch auch solide.
Ja,
also Vlahovic ist wirklich ein Gesamtpaket.
Genau, sehr, sehr interessanter Spielertyp. Und ja. Paul?
Ja, ich hatte auch Lukaku und Muriel.
Ja.
Und dann war eine Position bei mir noch offen, wo ich 2, 4, 6 Spieler mir notiert habe.
Oh, je,
bei denen es. Also ich hatte da auf dem Zettel war es bei mir zwischen Zapata, Barak, ja, den ich da weiter vorne gesehen hätte, dann Michaila von Parma.
Ah, der Rumäne, ne? Der junge Rumäne,
genau.
Der ist interessant auch, ja.
Der hat einen Elfmeter rausgeholt.
Ja, genau.
Bis im 2-0 und vom 1-0 fand ich auch den Ball gut behauptet und weitergeleitet. War generell im Spiel so ein bisschen so ein Unruheherd auf links außen. Dann habe ich noch aus demselben Spiel noch Cornelius, der 9 von 16 Luftzweikämpfen gewonnen hat und auch die 2 Tore gemacht hat. Seine ersten übrigens diese Saison.
Der beste Kopfballspieler der Liga.
Krass.
Dann war noch in meiner Auswahl natürlich Lautaro Martinez, aber ich bin dann auch langweilig wie Sascha und bin mit Vlahovic gegangen.
Ach, krass. Ja, cool. Ja,
ist okay. Cool.
Ja,
meine,
also, Lautaro muss meine rein.
Eigentlich klar. Auch schon. Ich habe Lautaro, Lukaku und Muriel.
Ja, also wenn du nach Leistung gehst, kannst du den Lautaro da reinmachen, natürlich.
Ja, Doppelpack im Derby muss fast drin sein. Um das für Vlahovic aber nochmal genau zu konkretisieren, der hat von Spieltag 12 bis 23 in 11 Spielen hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tore und ein Assist in 11 Spielen.
Geil.
Also der ist zuletzt vor allem extrem
auf Feier.
Der hatte zu Beginn der Saison Troubles und jetzt ist er aber richtig, richtig stark drauf. Ja.
Absolut. Ich habe da eben auch so das Gefühl, entweder setzt er dir 3 Dinger rein im Spiel oder der macht gar keinen.
Ja.
So, das ist mal so mein Gefühl immer.
Ja, ist auch so. Aber der ist noch jung und dieses Unkonstante ist eigentlich noch normal für das
Alter. Klar.
Das kann auch werden.
Absolut.
Ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der Kategorie und da hatten wir einige Bewerber diese Woche. Der Gagliardini der Woche. So, erzähl, wen habt ihr da? Ist da euch jemand, ist da irgendeiner von euch, ich kann kein Deutsch mehr, ihr wisst, was ich sage.
Paul hat ja intern bei uns schon einen Spieler nominiert und der hat sich eigentlich durch eine doppelte Anzahl von überragenden Fehlschüssen geleistet und darum überlasse ich Paul auch die Nominierung und gleichzeitig als Übergabe des Preises nominiere ich Paul Leifeld, der was das jetzt verantworten darf. Bitte sehr, Paul, deine Plattform, präsentiere uns den Gagliardini der Woche.
Shoutout an Steff, schon mal vorab.
Ja, da ist Kevin Lasagna sehr, sehr in Erscheinung getreten, kann man sagen. Sehr, sehr aktive Bewerbung.
Ja, da also, du darfst auch gerne erörtern, warum. Du darfst gerne erörtern, warum, weil das hat ja wahrscheinlich nicht jeder Hellas Verona gesehen an dem Wochenende. Warum hast du Kevin Lasagna nominiert?
Ja, also mir ist da vor allem die Szene in Erinnerung geblieben, als er alleine auf Perrin zugelaufen ist, alle Zeit der Welt hatte, Perrin auch schon in die falsche Ecke abgetaucht ist, der Ball aber neben das Tor ging. Und da, da fühle ich mich als Amateurfußballer dann doch irgendwie ein bisschen willkommen. Weil hätten wir alle wahrscheinlich zu lange überlegt, schon gefühlt im Torjubel, ja, was machst du gleich, die Faust klassisch oder sowas.
Ja.
Und dann einfach daneben gesetzt.
Und das zweimal.
Und dann zwei Minuten später gleich
nochmal. Ja, und dann noch der Pfostentreffer. Also auch noch dazu.
Ja. Wow, großartig. Ich hab auch noch einen Kandidaten für euch.
Muriki?
Ich konnte mich nicht entscheiden, genau, zwischen Vedat Muriki und Kevin Lasagna, weil Muriki war auch krass. Lasagna hat es ja immerhin geschafft, den Ball aufs Tor zu bekommen. Oder zumindest Richtung Tor. Bei Muriki war es so, er steht eigentlich nur noch 3 Meter vom Tor weg. Er braucht ihn eigentlich nur reinzuschieben und er kriegt ihn nicht mal aufs Tor. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob diese Situation als Torchance gewertet wurde, weil er den Ball ja gar nicht aufs Tor bekommen hat. Aber eigentlich muss er den machen. Oder?
Ja, er ist auch von der Community vorgeschlagen worden, sogar als Flop des Spieltags, Muriki. Von einem.
Nee.
Also der hat ihn nicht vergessen. Echt?
Okay. Deswegen, was denkt ihr? Lasagna oder Muriki?
Nee, Lasagna.
Ich bin auch für Lasagna, weil Muriki sieht so unkontrolliert aus. Und bei Lasagna ist das ein Gesamtkunstwerk irgendwie einfach. Das ist.
Also Lasagna Muriki konnte ist ein bisschen
Pech irgendwie.
Ja.
Gut, ja, und da gibt's... ja, stimmt. Und Muriki sieht auch ein bisschen unbeholfen aus. Das stimmt tatsächlich.
Genau.
Ich finde ja, Lasagna hat tatsächlich, jetzt, wenn ich nur den Spielertyp hernehme, tatsächlich etwas von einer Eleganz. Er ist auch schnell, kann mit dem Ball gut am Gegenspieler vorbeigehen. Juric hat ihn diese Woche auch noch gelobt und hat gesagt, er ähnelt am meisten Diego Milito. Alter, die höchsten Töne, was der Ausland liefert, der aber gleich mal 2 ordentliche Bretter weg. Ja, also war ein bisschen zu viel dem lieben Herrn Lasagna. Da sollte man wieder ein bisschen am Boden bleiben. Also, lieber Lasagna, du bist eher, keine Ahnung, soll ich sagen, der Kuame für Arme oder so, das ist auch so ein Chancentod. Ja.
Genau, wie in den Armen Kuame runter macht. Alter, kannst du nicht irgendjemand anderes aussuchen? Er lacht den Kuame doch jetzt nicht runter.
Katastrophe, was der für
Alter, unglaublich. Nee, da muss ich den Welpenschutz hier bringen. Ja, Kuame ist noch jung und er hat schon bewiesen, dass er das kann. Aber du kannst den Kuame jetzt so runter. Aber nee, da springe ich dazwischen. Da lasse ich Welpenschutz gelten.
Ja.
Aber ja, Lasagna macht eher seinem Namen alle Ehre als Diego Milito. Das
war eher Lasagna sagen. An dem Spieltag.
Ja, auf jeden Fall.
Also und der er konnte sich auf die Situation... Der Woche, glaube ich, schon ganz gut verdient, auch wenn der Vize mit Muriki. Beim Flop des Spiels war es fast ein bisschen langweilig. Da war sich die Community auch relativ einig.
Aber
es waren zwar einige Vorschläge, aber ich würde mal sagen, zu 80% ist ein Name durchgesickert. Und ja. Willst du ihn, Sascha, präsentieren oder hast du das gar nicht so intensiv verfolgt?
So, ich dachte, du meinst das Spiel. Ich kann es gerne präsentieren. Also, liebe Tifosi, es war sehr, sehr eindeutig, dass der schlechteste Spieler dieses Spieltags beim AC Mailand in der Innenverteidigung aufgelaufen ist. Und ich glaube, es überrascht niemand.
Alessio aber leider Romagnoli. Nicht am Abend dieses Mal, glaube ich.
Ja. Was?
Er trug eine Binde, aber leider nicht am Arm, glaube ich, dieses Mal.
Das lassen wir einfach mal unkommentiert, liebe Tifosi. Ja, auf jeden Fall, da führt kein Weg dran vorbei, glaube ich, an unseren
Capitano Romagnoli.
Ja, aber einen Namen hätte ich auch noch, so als Backup für Romagnoli. Ich fand, Aaron Heike hat auch Bologna einen riesen Bärendienst erwiesen. Der war nur 30 Minuten auf dem Platz, hat 90% seiner Zweikämpfe verloren, einen Ballverlust gehabt und holt sich dann noch die rote Karte ab. Und deswegen
was mich dann gewundert hat, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber De Zerbi, also der Trainer von Sassuolo sogar und Mihailovic, okay, das ist der eigene Trainer, haben sich beide dafür stark gemacht, dass die rote Karte ein Witz war.
Gell?
Und ich habe mir dann gedacht, echt, De Zerbi auch? Alter, der tritt ein Spieler fast die Beine weg. Also,
Junge, gell?
Also natürlich will er zum Ball, aber das ist ja ganz klar auf Schienbein gegangen. Es war wirklich dreckiges Foul. Also ich habe mir dann gedacht, okay, diskussionslos. Und dann der gegnerische Trainer, dass der dann sagt, ja, oh, es war eigentlich ein bisschen zu hart, ich hätte gern gegen 11 gespielt. Also ich habe mir dann schon gedacht, also das war für mich schon eine klare rote Karte. Also
Ich glaube, der De Zerbi hat Angst gehabt, dass er von Mihailovic eine Watschen kriegt, wenn der
wahrscheinlich, sagt, dass das keiner war. Ne?
Ja, ja.
Aber ich glaube, De Zerbi wollte rot. Gegen 11 spielen, weil dann mehr, weil er dann mehr Räume hat mit seinem Team.
Ja,
ja. Und dann,
ja,
ja. Und dann ne, dass alles leichter geht. So sah das jetzt nicht so gut aus.
Das stimmt, ja. Da kann auf jeden Fall was dran sein. Gut, dann haben wir die, die beiden Kategorien abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause und dann kommen wir noch zu den Patreon-Fragen und dann sind wir durch mit diesem Podcast. Liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder mal nach einer kurzen Pause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit dem letzten Part unseres Podcasts und zwar den Patreon-Fragen. Und diese werden vorgetragen von René Steinhuber. Bitteschön.
Genau, einige Fragen waren da zum Derby, das haben wir schon abgearbeitet und dann hat der Markus Welters, unser Dio Patreon, eine Frage gestellt und zwar möchte er ein bisschen einen Ausblick haben, was Lazio gegen die Bayern erreichen kann. Ja. Sicher interessant, das spielen ja diese Woche. Lieber Sascha, was denkst du? Kann der Lazio abliefern gegen schwächelnde Bayern?
Also ich glaube, wenn Bayern zu schlagen ist, dann diese Saison. Also die haben so viele Verletzte gehabt. Und auch teilweise immer noch. Und die Defensive ist echt ein Trümmerhaufen. Ich meine, wenn Bielefeld als Abstiegskandidat schon 5 Tore schießen muss gegen Bayern. Oder jetzt auch Frankfurt. Frankfurt hat zwar nur 2-1 gewonnen, aber die hätten locker 4-5 Buden machen müssen. Also Bayern ist defensiv wirklich sehr, sehr anfällig. Und ja, jeder Gegner erhält mindestens 5 Großchancen pro Spiel gegen Bayern und dann denke ich auch, dass für Lazio da einiges drin ist, ne? Mhm. Definitiv.
Und das Bayern-Gehen, dass sie immer dann am stärksten sind, wenn es drauf ankommt? Jetzt in der Meisterschaft, die sind halt schon ein bisschen vorne, aber ich habe immer, ich meine, ich verfolge die Bayern jetzt nicht so viel, aber ich kann mich dann immer wieder, weil ich mir dann denke, okay, jetzt kommen die anderen Mannschaften, jetzt ist eine Chance. Und immer die dann Bayern sind sie eigentlich am stärksten. Ja.
Die sind
platt. Wäre eigentlich jetzt gegen Lazio wäre eigentlich der Augenblick, wo die Bayern mit dem Bayern gehen kommen.
Normalerweise ja, aber ich habe auch mit dem Manuel drüber geredet von 90 Plus, der ist ja leidenschaftlicher Bayern-Fan, hat auch gesagt, also er glaubt nicht mal, dass die Bayern Meister werden dieses Jahr.
Ja, und das ist jetzt ein Understatement, dass die Erwartungshaltung
untergeht. Nee, der ist ja eigentlich keiner, der Understatement betreibt. Er hat gemeint, haben einfach zu viele verletzt gefehlt, jetzt sind viele Spieler total überspielt. Und die Offensive ist stark, weiterhin, aber die Spieler dahinter, die haben einfach nicht mehr die Kraft, die ganze Zeit mit aufzurücken und wieder zurückzulaufen. Und ja, also er denkt da schon, dass das echt dieses Jahr nicht klappen wird, dass sie Meister werden, ja. Das ist schon krass. Ja, ja.
Okay, Paul, willst du da noch was ergänzen oder gehen wir weiter zur nächsten Frage?
Nee, ich kann mich ja kurz fassen. Ich glaube auch, dass Lazio Bayern auf jeden Fall gut wehtun kann mit der Spielweise. Ich glaube, dass es so ein bisschen Kryptonit sein könnte, auf das Bayern da trifft. Mit Lazio, die defensiv super stehen und dann schnell kontern. Also ich kann, ich sehe es da, ich sehe ein relativ offenes Duell.
Okay. Passt, ja. Ich hoffe, dass es ein offenes Duell wird und ich mich nicht täusche. Ich habe da sehr viel Angst vor der Bayern-Mentalität. Mir sind mir, wenn es drauf ankommt, dann sind sie wieder hier. Aber gut. Wir gehen weiter zur nächsten Frage und zwar, warum ist Cagliari mittlerweile ein Abstiegskandidat? Paul.
Ja, ich habe das Spiel am Freitag gesehen. Ja, das war, ich glaube, da ist über Cagliari lässt man da, oder man kann da tief blicken, wenn ich sage, Cagliari hatte einen Schuss aufs Tor in dem Spiel. Wow. Torino hat, glaube ich, auch nichts anderes gemacht in dem Spiel, als Hauptsache die Null steht, aber trotzdem mit den Spielern, die da sind, Marin, Nainggolan, vorne Pedro und Simeone, da sollte man schon dann in anderen Tabellensphären stehen, als jetzt da unten.
Ja, klar, also der Kader von Cagliari ist eigentlich gut, der Mix ist eigentlich auch nicht schlecht, also jetzt muss man trotzdem sagen, ja klar, es wird immer auch Rugani viel gehatet, aber für eine Mannschaft wie Cagliari ist Rugani trotzdem sehr starker Innenverteidiger als aktuell. Ja. Diego Godin, aber auch selbst ein Cepitelli hinten gefällt mir teilweise gut. Nandes, ein Rocken, Duncan, also von was reden wir da? Also vorne dann auch sowieso. Schau Pedro, also ja, Sotil auch über dem Flügel. Also die haben schon jede Menge Leute. Also da ist eigentlich eine Vollkatastrophe, dass die so weit unten stehen. Das tut mir im Herzen weh. Ja. Ich möchte eigentlich unbedingt nach, wenn der ganze Corona-Scheiß vorbei ist, irgendwann mal nach Sardinien fliegen und dort nicht ein Serie-B-Match sehen, sondern ein Serie-A-Match. Ja? Obwohl Serie-B, ja, vielleicht gegen Salernitana oder so, Bari, ja, wahrscheinlich, ah, ja, okay. Nee, die sollen in Liga 2. geile Spiele im Süden. Nee, aber es sind viel zu viele Vereine im Norden in der Serie A. Da Cagliari immer im Süden die Stange hochgehalten und die Saaten müssen oben bleiben. Und jetzt, ja, Trainerwechsel stand auch an, Sascha. Vielleicht machst du das dann, komplementierst das ganze Ding.
Genau, Di Francesco ist entlassen worden, Semplici soll ihn ersetzen. Zu Di Francesco muss ich sagen, bei unserer Saisonprognose habe ich ja schon gesagt, dass für mich Cagliari gegen den Abstieg spielt. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass sie gegen den Abstieg spielen oder sogar absteigen. Eins von beiden habe ich auf jeden Fall gesagt. Und damals habe ich halt schon gemeint, dass ich nicht glaube, dass der Kader von Cagliari zur Spielphilosophie von Di Francesco passt. Der Meinung bin ich immer noch. Und man hat auch gesehen, allein die ganzen Systeme, die der ausprobiert hat, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-2 mit Raute, 3-4-1-2, 4-3-2-1. Also er hat einfach nicht hinbekommen, mit diesem Kader seine Spielphilosophie umzusetzen. Und ja, das Ganze ist jetzt in seiner Entlassung gemündet. Wie sagt man? Gemündet?
Ja.
Kann man das sagen? Diese Deutsch? Okay. Und ich glaube, dass Semplici besser zu den Sarden passt. Der ja eher auf ein 3-5-2 setzt und ich finde den als Trainer eigentlich gut. Ja, hat Spal damals aus der Serie C in die Serie A befördert, hat da eigentlich eine sehr gute Arbeit abgeliefert und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was er mit diesem Spielermaterial, was er jetzt bei Cagliari zur Verfügung hat. Ich glaube, so eine starke Mannschaft hat er noch nicht trainiert in seiner Karriere und ich bin gespannt, was er da rausholt, aber ich streue ihm auf jeden Fall einiges zu.
Man muss halt auch sagen, sie sind schon 5 Punkte weg vom Nichtabstiegsplatz. Ja. Das schmerzt halt schon richtig. Und das ist Turin und es sind dann schon 9 Punkte auf den auf Spezia auf Platz 16. Mhm. Also die sind schon ordentlich in der Scheiße drinnen. Also es ist schon gar nicht mehr
das ist krass, ne?
So krass da rauszukommen. Jetzt der Parma und Cagliari unten, die Traditionsvereine eigentlich. Also puh,
ja, mit Crotone, ja. Ja, die haben seit November nicht mehr gewonnen.
Mhm. Ja, habe ich auch doch gesehen, ja.
Ja. Hammer. Und das schmerzt schon relativ stark. Also mit Cagliari, boah. Das ist schon harter Tobak. Da brauchst du schon einen richtig guten Lauf eigentlich. Ja? Ja. Sollten sie demnächst mal beginnen, mit Semplici da zu punkten.
Ja. Sportdirektor wurde auch entlassen, ne? Bei denen.
Ja. Die haben jetzt ich finde den Zeitpunkt.
Ja. Der Zeitpunkt ist zu spät, ne?
Ne, ich finde den komisch. Wenn du jetzt überlegst, vor 4 Wochen wurde der Vertrag noch verlängert. Und
von
jetzt
wem?
Von Di Francesco. Francesco, oder nicht?
Und echt? Die haben den verlängert vor 4 Wochen? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen.
Und jetzt das nächste Spiel ist gegen Crotone. Do or die ist das, heißt das. Ja, gegen, da musst krass. Du da musst du gewinnen, wenn du nicht absteigen willst. Und dann den Trainer vor die Tür zu setzen, ist, finde ich, dann schon ein Zeichen, dass man dem da doch nicht mehr vertraut. Und das
obwohl
ist
man fairerweise auch sagen muss, es war Cagliari gegen Torino schon ziemlich do or die.
Ja,
es hat eigentlich den Ausschlag gegeben, dass sie jetzt so in der Scheiße drinstecken. Also,
ja,
aber es stimmt schon. Ja, also für mich kommt es ein bisschen spät, aber ja, ich habe Bauchweh bei Cagliari, obwohl der Kader gut ist, wirklich. Also mit der Mannschaft runtergehen, das wäre dann für gute Scouts, die hoffen dann wahrscheinlich noch auf den Abstieg von Cagliari, denn da fallen mal ziemlich gute Leute auf den Transfermarkt. Da wird der Transfermarkt aber ordentlich angespült und die werden da auch noch preislich in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Aber soweit hoffen wir jetzt mal, dass es nicht kommt. Also ich hoffe jetzt nicht, dass Cagliari runtergeht, aber wir wissen es nicht. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage, denn einiges ist dann doch. Hat sich Pioli im Derby, als er Tonali rausnahm, vercoacht? Sascha.
Yes. Also definitiv in der ersten Halbzeit war Tonali, wie wir eben schon besprochen haben, unsichtbar. Hat sich nicht gut anbieten können, wurde auch zugestellt und hat es nicht adäquat gelöst. Und du hast auch immer wieder von draußen gehört, wie Pioli ihn angebrüllt hat, er soll sich anbieten. Aber in der zweiten Halbzeit, und das verstehe ich nicht, und deswegen finde ich die Frage definitiv gerechtfertigt, war Tonali stark. Der ist richtig stark aus der Halbzeit gekommen, hat Akzente auch nach vorne gesetzt, wie dieser eine tolle Schuss, den Handanovic glänzend pariert hat, und hat sich viel mehr zugetraut. Und genau zu dem Zeitpunkt holt Pioli den runter und bringt dann Maite, der nicht so kreativ ist wie Tonali, obwohl du ja genau in so einer Situation mehr Kreativität brauchst, um diese Interabwehr zu knacken. Also ich finde auf jeden Fall, dass er sich vercoacht hat. Absolut. Falscher Zeitpunkt, den rauszuholen. Wie kommt das denn bei Tonali an? Mhm. So, er macht dann seine Arbeit, er macht das, was der Trainer will und wird dann ausgewechselt. Hab ich das verstanden.
Schon schräg, bisschen, ja. Paul, willst du da noch was dazufügen oder gehst du da d'accord?
Ich gehe da mit d'accord. Ich weiß nicht genau den Zeitpunkt mit der Auswechslung, aber ich habe mich auch gefragt, ob man nicht vielleicht hätte offensiver einwechseln können als Mate, aber sonst... Ja.
Tonali ging in der 67. Minute runter.
Ja, Wahnsinn. Er war so stark in der zweiten Halbzeit und dann so eine Auswechslung. Das war, habe ich nicht verstanden.
Okay, dann haben wir die letzte Frage und die präsentiert uns der Paul. Der hat die abgespeichert.
Ja, genau. Und zwar vom Florian. Der hat gefragt, was mich interessieren würde. Bei Juve sah es die letzten Wochen bis zum Spiel gegen Napoli so aus, als hätte sich Mannschaft und Trainer jetzt gefunden. Doch die beiden letzten Spiele kam dann wieder der totale Einbruch. Kein Spieler hatte Normalform und konnte Impulse setzen, um die Mannschaft mitzureißen. Reisen?
ist Nein, da was wir über, drehen schon so lange.
Ja, ist da so. Was über interne Querelen bekannt? Auch Dybala ist wieder fit, kommt aber zu keiner einzigen Spielminute. Obwohl er von der Verletzung meiner Meinung nach immer besser wurde. Durch die Nichteinwechslung wird natürlich seine Zwangspause auch immer länger.
Jo. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Querelen ein. Ich habe nichts mitbekommen von internen Querelen. Ihr beide?
Nee, auch nicht.
Also ich wüsste jetzt nichts. Nein, das wäre jetzt bloß an den Haaren daher gezaubert. Ist mir jetzt nichts bekannt. Nee.
Ja, ne? Ja, und die andere Sache, also ja, was soll man sagen? Ich habe mit dem Alessandro von Juventus Fans Deutschland mich auch unterhalten gehabt. Und er meinte halt, dass man das schon ein bisschen differenzierter betrachten müsste, Champions League jetzt ein anderes Thema ist, und ansonsten fand er die jetzt auch nicht so schlecht, ne? Außer gegen Neapel und gegen Inter wäre jetzt in der Liga nicht so viel los gewesen dieses Jahr. Ja, da hat er gemeint, das muss man differenzierter betrachten. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir halt schon, ich habe halt so das Gefühl, dass Juve sich gegen tiefstehende, richtig gut organisierte Mannschaften auf hohem Niveau extrem schwer tut, weil sie einfach keine Ideen haben, wie sie die knacken. Und deswegen glaube ich nicht, dass das zufällige Ausrutscher sind, sondern dass es generell ein Problem ist, was Juve gerade hat. Und dass das halt jetzt aufgrund des Spielplans nun mal jetzt verstärkt nochmal herauskristallisiert wird.
Und Pirlo vielleicht dann auch zu unflexibel ist. Man hat es jetzt gesehen gegen Mannschaften, die spielerisch stark sind und mehr im Kommen sind, wie gegen Milan, haben sie gut ausgesehen. Und bei Mannschaften, die kompakt stehen und starke Umschaltsituationen haben, wie bei Inter, haben sie ganz schlecht ausgesehen. Das heißt, er müsste halt auch die Stärken seiner Mannschaft erkennen und dann halt an den Gegner halt dann auch anpassen. Ja. Und da denke ich auch, liegt ein bisschen er muss vielleicht auch erst die Balance ein bisschen finden, Pirlo, wie er das angeht. Und zu Dybala, weiß jetzt nicht, wie fit das der wirklich ist. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass ich gestern erst gelesen hatte, dass er immer noch ausfällt, weil er verletzt ist. Und ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt eine Fake-Verletzung ist. Würde ja wenig Sinn machen. Sie brauchen ja Dybala trotzdem im Kader. Er ist ja ein Mann, der immer als Game-Changer agieren kann. Man hat es auch in den wenigen Einsatzminuten, wo er dann gespielt hat, immer wieder mal. Und auch gegen Milan hat er meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hat er. Herrlicher Doppelpass, glaube ich, war, dass er wieder dann durchgesteckt hat. Das war überragend mit Chiesa. Ja. Und ich denke nicht, dass da jetzt irgendwelche Quereleien oder so sind, jetzt mit Dybala oder sonst irgendwas. Wenn er fit ist, glaube ich, wird er auch wieder da sein. Ob er dann Stamm spielt, ist wieder ein anderes Thema. Das hat man letztens schon mal besprochen, wer da besser zu CR7 passt. Mhm. Aber ja, Juve zeigt ja trotzdem heuer, dass sie konstant unkonstant sind. Und das ist sicher das, was sie finden müssen. Wollen sie dieses Jahr um Titel mitspielen. Ja. Sie haben zwei Nachholspiele in der Meisterschaft, gewinnen sie die zwei Dinger, sind sie komplett dabei. Ich glaube, es sind ein Punkt hinter Milan, fünf hinter Inter, das ist gar nichts. Haben noch die direkten Duelle, das heißt, Juve könnte schon rein mathematisch problemlos Meister werden, aber die Leistungen müssen halt stärker werden. Sie müssen es zur Konstanz finden und dann muss das Juve-Gefühl, dass sie ohnehin keiner besiegen kann, so wie, es spielen halt alle Mannschaften mit, aber im Endeffekt werden sowieso wir immer Meister. Das Selbstverständnis muss halt dann auch wieder kommen. so kleine Gegner immer wegzuknallen und gegen die großen Gegner, wenn es drauf ankommt, immer wieder noch eine Schippe draufzulegen, wie es halt auch die Bayern immer wieder mal machen, um das vorher zu ergänzen mit Lazio-Spielen.
Ja, aber der Alessandro meinte auch, dass Dybala auf jeden Fall als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff einiges hätte bewirken können in den letzten Spielen. Der hat denen da schon gefehlt, weil gerade gegen so tiefstehende Gegner ist Dybala einer, der mit seinen Einzelaktionen dann nochmal Überraschungsmomente schafft und das geht Juve natürlich auch gerade ab. Aber ich habe auch, ich weiß nicht, ob das an Juve liegt oder an den Trainern, weil das war letztes Jahr bei Sarri so, dass der Mannschaft einfach nicht seine Spielidee vermitteln konnte. Und bei Pirlo, er sagt auch immer, er hat eigentlich das und das einstudiert, aber irgendwie hat die Mannschaft das nicht umgesetzt. Also liegt es jetzt wirklich an den Trainern oder an der Mannschaft, die einfach nicht in der Lage ist, die Vorgaben 1:1 umzusetzen? Das ist halt die Frage. Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen, aber ja.
Muss man ja nicht machen lassen. Ne? Ja. Ich meine, mit dem Mittelfeld, wenn du dann guckst, dass du dann McKennie, Bentancur und Rabiot zum Beispiel gegen Porto, glaube ich, und Chiesa noch, da ist dann halt auch, was die offensive Bewegung angeht, ist dann da nicht viel. Und ich habe mir auch, ich sehe das auch so ähnlich wie Sascha, ich habe mir dann auch die Passmaps angeguckt, wo welcher Pass wie oft hingespielt wird. Und das war halt sehr viel quer und nicht so viel nach vorne.
Ja, aber das ist bei Juve schon dauerhaft, dass ihnen da die Kreativität fällt. Ja, auch wenn Querpass Arthur nicht spielt, die anderen Spieler haben jetzt da auch nicht die vertikalen Bälle in den Beinen leider.
Ja, für Juve. Ja, aber die Spieler bieten sich auch nicht ein in den Zwischenräumen, weißt du?
Also in der Juve-Community wird vor allem gegen Bentancur extrem scharf geschossen. Also das, der wird vor allem da rausgepickt ein bisschen.
Das ist nicht so einfach. Nee.
Ja, aber es fehlt einfach grundlegend die Kreativität.
Ja.
Es ist jetzt nicht ein einzelner Spieler.
Nee, ist es nicht. Definitiv. Also Bentancur jetzt hier als Bauernopfer zu holen, ist mir zu einfach. Da gibt es viel mehr Probleme als nur dieser eine Spieler und
Bildlich, glaube ich, dafür wird er, glaube ich, hergenommen. Ich glaube, es ist nicht, wenn Bentancur nicht wäre, dass sie deswegen 10 Punkte Vorsprung hätten, sondern er wird ein bisschen zielbildlich hergenommen für unkreative Spielweise.
Okay. Ja. Also was man auch sagen muss, ist auch diese kollektive Konzentration fehlt bei Juve. Ne? Wenn du gesehen hast, wie die sich gegen Porto, wie die sich das zweite Tor eingefangen haben, Alter, die komplette Hintermannschaft war am Schlafen. Ne, die haben diese fluide Spielweise gehabt, die Portugiesen haben Anschluss gemacht, dann rennen 5 Leute auf die rechte Seite, machen da.
Ja, das war krass.
Und Juve pennt. Keiner rückt ballorientiert nach und macht die Räume eng. Tor! Ja, Alter! Ja. Das ist jetzt da nichts
beginnt,
Neues.
Beginn zweite hat sie, glaube ich, nach wenigen Sekunden hat sie jedes Mal gescheppert. Also
Wahnsinn
wie die da überrascht worden sind auch zweimal, ja, dass da das überhaupt so passieren kann.
Mhm. Da kannst du auch dem Trainer keinen Vorwurf machen oder einem einzelnen Spieler, da pennt das ganze Kollektiv.
Ja, ich bin gespannt auf die Reaktion jetzt gegen Porto. Ja. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob da jetzt eine jetzt erst recht Mentalität entsteht, ob sie da jetzt ihr wahres Gesicht zeigen können. Also
spielen die auch diese Woche oder nächste?
Nee, dann nächste. Ja, genau, nächste. Weil vom Porto war ja eigentlich das Wunschlos. Hm?
Ja.
Gegen das Wunschlos solltest du auch nicht verlieren. Also da gibt es sicher härtere Gegner, auch wenn ich die portugiesische Liga jetzt nicht so verfolge. Klar haben die einen guten Eindruck gemacht, aber fairerweise muss man sagen, keine Ahnung, wenn es Manchester City spielt gegen Porto, keine Ahnung, der kriegt Porto halt eine drüber gezogen.
Ja.
Portugiesische Liga bleibt trotzdem nur die portugiesische Liga, egal wie stark das die dort sind.
Ja. Ja, aber Champions League gibt es halt keine Laufkundschaft, da musst du gegen jeden abliefern und
Ja,
Juve muss wirklich mal lernen, so auch auf hohem Niveau diese tiefstehenden Mannschaften zu schlagen. Und das kriegen sie nicht gut hin. Auch gegen Inter, klar, in der Coppa haben sie vielleicht gewonnen, aber das waren zwei Geschenke von Inter, muss man dabei sagen. Das waren ja so krasse individuelle Fehler. Aber so richtig geil rauskombiniert aus dem Spiel sieht man selten. Was gegen auf hohem Niveau gegen ganz tiefstehende Mannschaften. Ne?
Aber es ist eine Momentaufnahme. Die Saison ist noch lang. Sie sind im Euroleague-Finale, sie sind in der Champions League noch dabei, in der Meisterschaft eigentlich auch. Also in Wahrheit ist noch nirgends der Bus abgefahren, obwohl sie natürlich schon sehr unkonstant sind. Ja, aber momentan ist ja alles noch im Lot. Also von dem her haben sie alles noch im Griff oder selbst auch in der Hand.
Ja, alles klar. Gut. Haben wir noch eine Frage oder haben wir schon alle abgehört?
Wir haben alles glaube ich.
Oh. Haben wir alles, glaube ich, ja.
Okay, René, dann darfst du die Danksagung an unsere Partner aussprechen, dann sind wir raus, liebe Tifosi.
Jo, wir bedanken uns natürlich bei allen voran unseren Patreon, die einen sehr, sehr wichtigen oder den wichtigsten Part von den Partnern ausmachen.
Yes.
Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, Calcio Siamo Neu und 90 Plus gehen getrennte Wege. Ihr findet unseren Podcast auch nicht mehr bei 90 Plus, das nur kurz erwähnt. Nähere Info sollte sich da mal was verändern, werden wir euch geben. Genau. Dann bei Italian Football Deutsch, Milan Total und Milan Total TV. Und ich habe den Zettel gerade verlegt, von dem her.
Hast du schon Kickfieber gesagt?
Nee, Kickfieber, ja, ich habe gerade verpasst. Wie heißt die eine, wo man die Spieler spielen kann, das Torwett-Tipp? Keine Ahnung, wenn ihr da Bock auf das habt, ihr habt es ja schon öfter besprochen, solltet ihr da Interesse haben.
Boah, könnt ihr mir
gerne eine PN schreiben.
Alter, voll die italienische, italienische Vorführung hier. Schön lückenreich, sehr gut vorbereitet.
Ja, ja,
das passt ja in unserem Podcast auf
jeden Fall. Wir drehen auch schon so 3 Stunden. Also
von ja, das stimmt, das stimmt.
Ja.
Liebe Tifosi, dann würde ich sagen, machen wir hier dicht und wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß mit unserem Podcast und ja, in 2 Wochen kommt die nächste Folge. Da haben wir einen spannenden Gast für euch im Interview und bis dahin würde ich sagen, alla prossima, ci sentiamo und alle 3 zusammen.
Ciao.
Ciao. Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.